Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Dass chinesische Spione auch in Deutschland aktiv sind, das ist nichts Neues. Jetzt können die Sicherheitsbehörden gleich mehrere Erfolge in kürzester Zeit verkünden. Nach den Festnahmen von 3 mutmaßlichen Spionen für China gestern hat der Generalbundesanwalt jetzt einen Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah festnehmen lassen. Auch er soll für Peking spioniert haben. Holger Schmidt ist jetzt in der Leitung, Sicherheitsexperte der ARD. Der Verdächtige ist Jian Ge, der war Assistent des Spitzenkandidaten der AfD, ist es immer noch, für die Europawahl Maximilian Krah. Was sonst ist denn über den Mann bekannt?
Ja, Sie sagen, er ist immer noch sein Mitarbeiter. Herr Krah hat sich ja jetzt vor wenigen Minuten geäußert und hat gesagt, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, dann wird das Dienstverhältnis sofort beendet. Also Maximilian Krah versucht hier auf maximalen Abstand zu gehen. Tatsächlich ist es so, dass Jian Ge ein sehr enger Mitarbeiter von Herrn Krah gewesen ist in den vergangenen Monaten, dass er im Europaparlament Zugang, so sagen es die Ermittler, zu Abläufen und Vorgängen hatte, die er dann an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit weitergegeben haben soll. Das ist ein zentraler Vorwurf der Beschuldigungen des Generalbundesanwaltes. Und der zweite Komplex, der betrifft chinesische Dissidenten, die durch Herrn Ge in Deutschland und möglicherweise auch in Europa ausgespäht worden sein sollen und über die es eben ebenfalls Informationen gegeben haben soll, die an China abgeflossen sind. Unter dem Strich ist das beides für den Generalbundesanwalt ein besonders schwerer Fall geheimdienstlicher Agententätigkeit. Und damit stehen dann die Maximalstrafe bis zu 10 Jahre Haft im Raum. Und der politische Schaden, die politischen Implikationen dieses Vorgangs, die sind nach meinem Eindruck jetzt hier in den ersten Stunden nach der Festnahme noch gar nicht richtig zu ermessen.
Bisher gibt es schriftliche Statements der AfD. Am Nachmittag will sich dann die AfD-Spitze zu den Vorwürfen äußern. Der Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, der fordert den Generalbundesanwalt dazu auf, Beweise vorzulegen. Wie sind denn die Sicherheitsbehörden Jian Ge da auf die Spur gekommen?
Ja, das ist ein lustiger Vorschlag, dass der Generalbundesanwalt Beweise vorlegen soll. Das wird er schon heute Nachmittag tun, denn der normale Ablauf, und das sollte ja in der Politik auch allgemein bekannt sein, ist ja, dass ein Beschuldigter, der festgenommen worden ist, bis zum Tag nach der Festnahme einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden muss, damit die Untersuchungshaft ihre rechtsstaatliche Bestätigung bekommt. Die Festnahme war gestern Abend, also muss das heute im Laufe des Tages sein. Und so wie ich das höre, ist das alles auch schon terminiert. Jian Ge wird heute Nachmittag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Und dann muss der Generalbundesanwalt Beweise vorlegen und wird das ganz sicher auch tun. Und dann entscheidet der Ermittlungsrichter über den Vollzug der Untersuchungshaft oder eben nicht. Und er lässt da als erster Richter in diesem Verfahren dann eben auch über die freiheitsentziehenden Maßnahmen eine Entscheidung. Das heißt, wir werden heute schon vor Ablauf des Tages sehen, wie der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof das sieht. Und meine persönliche Prognose ist aus vielen Erfahrungen mit den Ermittlungen des Generalbundesanwalts, wenn die jemand festnehmen, dann haben sie in der Regel genug in der Hand, um einen Ermittlungsrichter zu überzeugen. Also seien wir mal gespannt, wie das an der Stelle weitergeht.
Die AfD zeigt sich bisher beunruhigt. Wie belastend sind denn diese Vorwürfe? Das geht ja nicht um irgendjemanden, sondern eben um den Assistenten des Spitzenkandidaten für die Europawahl.
Ganz genau, zumal wir in den vergangenen Monaten beobachtet haben, dass Herr Krah als Spitzenkandidat, als Politiker ja durchaus immer wieder Äußerungen hat verlauten lassen, die durchaus eine für manchen erstaunliche Nähe zu China haben durchblicken lassen. Und das ist so ein bisschen dann eben auch die Frage, inwieweit hat ihm denn sein Mitarbeiter da möglicherweise etwas eingeflüstert oder inwieweit sind die beide auch der Überzeugung, dass gewisse Dinge richtig sind, die eben aus Sicht von vielen anderen Spitzenpolitikern quer durch alle Parteien ebenso nicht richtig sind. Wenn es zum Beispiel um den Einsatz von chinesischer Technologie in sicherheitssensiblen Bereichen geht oder insgesamt zur Haltung von China. Und mir persönlich fällt auf, dass in dem Statement der AfD heute in dieser Sache doch eine wirklich erstaunliche Distanzierung zu lesen ist, wenn man sonst eher den Eindruck hat, wenn die AfD mit etwas konfrontiert ist, dann kommt da erstmal sofort so ein Reflex, nein, nein, auf gar keinen Fall. Dann ist diese heutige Formulierung, es ist alles sehr beunruhigend, ja schon aus meiner Einschätzung nach durchaus interessant.
Nun fällt ja zumindest die zeitliche Koinzidenz auf. Gestern eben diese 3 Festnahmen gegen mutmaßliche Spione. Nur wenige Stunden später dann diese erneute Festnahme. Wie reiht sich das denn ein? Hängt das miteinander zusammen?
Also die beiden Fälle hängen nach meinem Eindruck eindeutig nicht zusammen, außer dass eben der gemeinsame Nenner quasi das chinesische Ministerium für Staatssicherheit ist, die in beiden Fällen der Auftraggeber gewesen sein soll. Da bin ich allerdings illusionsfrei und würde sagen, mutmaßlich hat das chinesische Ministerium für Staatssicherheit jetzt in diesem Augenblick noch viele, viele weitere Operationen in Deutschland und Europa laufen. Also dieser Zusammenhang sehe ich ansonsten da eben nicht. Aber auch der zeitliche Zusammenhang gestern und heute scheint mir eher ein bisschen zufällig. Es ist wohl so gewesen, dass aus Sicht der Ermittlungsbehörden die geplante Festnahme von Herrn G. sich langsam öffentlich rumgesprochen hat, dass man deswegen durchaus auch übereilt gestern Abend durch das Landeskriminalamt Sachsen einen Zugriff hat machen lassen, der eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt durch das Bundeskriminalamt geplant war. Aber man wollte auf jeden Fall verhindern, dass es Herrn G. möglicherweise gelingen könnte, zu fliehen.
Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die nannte die Festnahmen jetzt einen großen Erfolg unserer Spionageabwehr. Sehen Sie das auch so?
Naja, das ist immer ein Erfolg, wenn ein mutmaßlicher Spion erwischt ist und dann kann man darauf hoffen, dass er dann eben ab dem Moment auch nicht mehr spioniert. Ich glaube aber, wir dürfen uns überhaupt keine Illusionen machen, wie groß die Aktivitäten von Staaten wie China und Russland in Deutschland, in Europa sind, Spionage zu betreiben. Und zweifellos ist jeder Spion, der nicht mehr unterwegs ist, ein guter Spion. Aber zu glauben, dass es damit abgeräumt wäre, das ist doch, wäre, wenn Frau Faeser das so gemeint hätte, was ich aber nicht glaube, dann wäre es ein bisschen kurzsichtig.
Und wir können das Thema jetzt vertiefen, zusammen im Interview mit Ralf Weber. Er ist Professor für European Global Studies am Europa-Institut der Uni Basel und ausgewiesener China-Experte ist er außerdem. Schönen guten Tag, Herr Weber.
Guten Tag.
Diese Vorwürfe nun gegen den Mitarbeiter von AfD-Spitzenkandidat Kra, kommen die für Sie überraschend?
Zunächst müssen wir warten, was in der Sache konkret herauskommt, nicht? Aber vorerst überraschend kommt das nicht. Solche Aktivitäten sind eigentlich auch in anderen europäischen Ländern bekannt. Und auch in diesem Fall, dieser Fall ist nicht neu in dem Sinn. Der wird in der Presse seit frühestens 2019 schon verfolgt. 2020, 2021 wurde darüber berichtet. Also in dem Sinne ist das nicht überraschend.
Jian G., um den es da geht, soll Informationen aus dem Parlamentsbetrieb ausspioniert haben. Das ist ein Vorwurf und er soll chinesische Oppositionelle in Deutschland ausspioniert haben. Wie wichtig ist denn dieses Wissen für den chinesischen Staat?
Das ist wichtiges Wissen. Zunächst, wenn man einfach mal auf Europa schaut, nicht, und dort geht es um Wirtschaftsinteressen. Es geht um das Investitionsabkommen mit China, das immer noch brach liegt, nicht. Da gibt es viel, was man gerne wissen möchte von chinesischer Seite. Und wenn es um die andere Dimension, die hier angesprochen ist, geht, um chinesische Dissidenten, um Oppositionelle in Deutschland, das ist etwas, was der Parteistaat sehr interessiert, wo er sich sehr engagiert und wo auch der MSS, das Ministerium für Staatssicherheit, das vorher bereits angesprochen wurde, sehr aktiv ist.
Welche Strategie verfolgt denn da ein autoritärer Staat wie China, wenn er sich Verbündete in deutschen Parteien sucht?
Grundsätzlich gibt es generell zwei Bereiche. Das eine ist, die Demokratie gut ins Wanken zu bringen, indem man eben auch Parteien fördert, die, sagen wir, eine Krise der Demokratie mithelfen, nicht denn zu haben. Das ist immer für den Parteistaat gut, weil man zeigen möchte, liberale Demokratien, da ist Unordnung, das funktioniert nicht. Wir sind ein anderes Modell, unser autoritäres Modell, das funktioniert. Darum hat die Regierung in China vor einiger Zeit auch ein Weißpapier, ein White Paper nicht veröffentlicht. Das hieß dann Democracy That Works. Das war sozusagen die eigene Vorstellung, dass man von einer Demokratie, die anders sei und die besser sei eben als liberale Demokratien. Das heißt, alles, was man machen kann, um Debatte zu fördern, um Streit zu fördern in Demokratien, ist grundsätzlich für den chinesischen Parteistaat eine gute Sache. Das zweite Punkt ist, dass man versucht, Agenda-Punkte in diesen Diskurs einzubringen, nicht, dass man versucht, auch durch demokratische Foren selbst, nicht, dass auch wie das Europaparlament, dass man versucht, wie Lulu Zhijiang, ein unabhängiger Forscher, das schon 2019 gezeigt hat, nicht, die Demokratie umzufunktionieren, umzunutzen, für eigene Zwecke zu brauchen und dort Agenda-Punkte einzubringen, wie in Xinjiang, da passiert gar nichts Schlimmes, das sind nur die europäischen Medien, die das verzehren, nicht, aber dass solche Punkte konstant auch adressieren kritisiert werden in unseren eigenen Foren, in den liberalen Demokratien. Das sind die generellen Punkte. Hier in diesem Fall kommt das drittens spezifisch dazu, dass natürlich auch immer interessant ist, eben einfach Informationen abzuschöpfen, informiert zu sein, zu wissen, was vielleicht übermorgen passieren kann.
Und umgekehrt, welches Interesse könnten deutsche oder europäische Parlamentarier haben, eben mit dem chinesischen Staat da zusammenzuarbeiten?
Auch hier kann man vielleicht einen generellen, einen spezifischen Aspekt unterscheiden. Generell sind das oft Leute, die auf Wirtschaftskooperation setzen, die die ganzen Themen um Xinjiang, um Tibet, um Taiwan ungemütlich sind. Die sagen, na, wir sollten doch einfach nur Wirtschaft machen. Das ist und sollte unser Hauptfokus sein. Die zudem oft in Organisationen tätig sind, die Freundschaft zwischen China und Deutschland beschwören, sagen, na, man missversteht China nicht. Also diese Art pragmatischen Interesse, die haben einige Parteien natürlich für sich stärker vielleicht auf die Fahnen geschrieben als anderen. Und das Zweite ist einfach die Agenda-Überlappung, wenn es darum geht, dass liberale Demokratie als dysfunktional angeschaut wird, dass es als vielleicht sogar korrupt oder als dekadent, als Gesellschaft, die Gesellschaft als dekadent angeschaut wird. Da hat man durchaus Agenda-Überlappungen vielleicht zwischen einer AfD und einer kommunistischen Partei.
Sie haben das China-Bild angesprochen, wo der autoritäre Staat ein Interesse daran hat, dass es in Ihrem Sinne gerade gerückt wird. Es gibt ja eine Reaktion auf die Anschuldigung. China weist die zurück und behauptet eben, das China-Bild werde da ganz gezielt eben auch aus Deutschland heraus manipuliert. Was sollte denn die Bundesregierung für ein Interesse daran haben, das gezielt zu beschädigen?
Ja, das ist eine gängige Reaktion der chinesischen Seite, nicht? Das ist auch ganz gängig, wenn es um nachrichtendienstliche Zusammenhänge geht, dann wird man das immer abstreiten. Man sagt, man hat nichts damit zu tun, all das ist inszeniert, nicht? Da sind andere Interessen dahinter. Also das ist nicht überraschend und das muss man auch für das nehmen, was es ist. Das würden viele Großmächte genauso handhaben. Nicht? Man möchte bei Spionagetätigkeiten, dass nicht so ein Staat hinsteht und sagt, ja, Entschuldigung, wir haben es nicht so gemeint. Nicht? Also man wird das abstreiten. Ich glaube, in der Hinsicht ist es einfach im Interesse aller liberalen Demokratien, möglichst viel Transparenz zu schaffen, diesen Dingen möglichst auf die Finger zu schauen und eben, wenn man kann, dann auch zu handeln. Es sind aber sehr komplexe Zusammenhänge und man hat jetzt auch in diesem Fall hier gesehen, wie viel Zeit das gebraucht hat. Offenbar hat der deutsche Verfassungsschutz diese Person schon länger im Blick gehabt und hat erst jetzt nicht, also nach beachtlicher Zeit, dann offenbar genügend Material zusammen gehabt, um eine Verhaftung vorzunehmen.
Und das, obwohl ja auch die Bundesinnenministerin schon seit Monaten vor der verschärften Bedrohungslage warnt, zusammen mit den Sicherheitsbehörden. Wie würden Sie denn die Gefährdung Deutschlands und von Deutschlands kritischer Infrastruktur auch aktuell einschätzen?
Ich denke, dass wir in den letzten Monaten und Jahren eine Zuspitzung erleben, die einhergeht mit der geopolitischen Zuspitzung zwischen der USA und China, die durch den Russland den Angriffskrieg in der Ukraine noch bestärkt wurde. Nicht? Also das geht mit geopolitischen Zuständen einher, dass wir heute mehr darüber sprechen. Grundsätzlich verweisen der Verfassungsschutz des Bundes, aber auch der Länder schon seit vielen, vielen Jahren auf erhebliche Aktivitäten chinesischer und russischer Nachrichtendienste in Deutschland. Also das geht seit mindestens 10, 15 Jahren, kann man das in den Jahresberichten der Nachrichtendienste nachlesen. In dem Sinne ist das gar nichts Neues. Neu ist, dass man viel mehr Ressourcen vielleicht in diese Richtung gewendet hat, dass das einem wegen der geopolitischen Situation sich noch weiter zugespitzt hat.
Sagt Ralf Weber, Professor für European Global Studies am Europa-Institut der Universität Basel. Herr Weber, vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen.